NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Mit Julia Vogt, guten Abend. Zu Beginn eines neuen Jahres werden ja immer gute Vorsätze gefasst und vielleicht lautet Ihrer, ich will raus aus den Schulden. Dann sind Sie heute bei uns genau richtig. Wir haben Thomas Bode, den Leiter der Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt in Göttingen, zu Gast. Und er wird uns Wege aufzeigen, wie wir aus dem Schuldenberg, der auf vielen Menschen lastet, wieder herausfinden. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, Herr Bode.
Hallo.
Ich glaube, gerade jetzt nach einem Jahreswechsel geht es uns allen so, dass das Konto ganz schön gebeutelt ist. Die Festtage und die Geschenke rund um Weihnachten, die waren teuer. Und dann werden ja zu Jahresbeginn auch viele Versicherungen abgebucht. Also so ein bisschen Ebbe in der Kasse ist wohl normal, aber viele Menschen sind da deutlich drüber. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, mal aufzuräumen?
Also ich glaube, grundsätzlich ist immer ein guter Zeitpunkt, um mal aufzuräumen. Aber tatsächlich kann ich berichten, dass tatsächlich der Januar bei vielen Menschen doch nochmal so einen Impuls auslöst, dass man sich dann bestimmten Sachen stellt, die man vielleicht vorher erstmal noch zur Seite gedrückt hat. Hat ja auch andere Sachen zu tun, Weihnachten und den Jahreswechsel zu machen. Und also ja, Januar ist ein guter Zeitpunkt.
Ein paar Schulden hat jeder von uns. Ab wann gilt denn jemand als überschuldet?
Ja, also erstmal ein paar Schulden hat jeder von uns. Das möchte ich mal richtig betonen hier. Da gibt's auch neue Zahlen zu, dass 80% von uns allen irgendwie gerade was offen haben. Also Schulden haben. Nicht Schulden, die man nicht zurückzahlen kann, aber irgendwas offen hat tatsächlich fast jeder, 80%. Und dann kann es natürlich kippen. Von einer Verschuldung in eine Überschuldung, würden wir sagen. Und diese Überschuldung, die definieren wir so, dass es den Leuten halt schon über einen längeren Zeitraum nicht gelungen ist, die Rechnung zu zahlen und sie auch schon so Zwangsmaßnahmen kennengelernt haben. Also den Gerichtsvollzieher, eine Kontopfändung, das alles schon passiert ist. Das ist Überschuldung und davon gibt es circa 6 Millionen Menschen.
Was sind denn die Hauptgründe, weshalb sich Menschen verschulden?
Okay, also wir würden unterscheiden in Gründe, warum sich Menschen verschulden. Ne? Also das sind natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Wir haben ja gerade gehört, 80% von uns haben Schulden. Also wenn ich ein Hotel buche, dann mache ich das mit einer Kreditkarte. Dann geht es um Bequemlichkeit. Gibt natürlich auch andere Gründe. Ich mache vielleicht sogar Investitionen in eine Unternehmung oder vielleicht eine Hausfinanzierung oder in eine Ausbildung. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe, warum ich Schulden bekommen kann. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert an dem Zeitpunkt, wo das dann kippt in eine Überschuldung? Das nennen wir Auslöser. Und da gibt's Klassiker. Und der Klassiker überhaupt schlechthin ist eben die Arbeitslosigkeit. Kann man sich vorstellen, wenn ich arbeitslos werde, dann habe ich halt weniger Einnahmen und dann wird es schwierig, wenn ich die Ausgaben nicht schnell reduzieren kann und dann kann ich in so eine Überschuldung geraten. Erkrankungen, gerade auch dauerhafte Erkrankungen, auch psychische Erkrankungen sind schwer auf dem Vormarsch in diesem Land, hat alles was mit Geld zu tun. Trennung, also wer eine Beziehung hat und sich trennt, geflügeltes Wort ist da, wer sich trennt, wird ärmer, der kann auch in so eine Krise geraten und man kann das auch weiter aufdeklinieren und man kann aber auch sagen, je mehr von diesen Dingen gleichzeitig in meinem Leben passieren, desto höher wird das Risiko, dass ich dann auch in eine Überschuldung gerate.
Und was ich auch gelesen habe, ist, dass Sucht da auch auf dem Vormarsch ist. Das geht natürlich in den Bereich Krankheit, aber es hat mich doch erschreckt.
Ja, kann ich bestätigen, dass es auf jeden Fall immer auch mit Finanzen zu tun hat, wenn ich eine Sucht habe. Das ist ja ein Kontrollverlust, der bezieht sich dann auch auf die Finanzen. Bestrafungskriminalität ist natürlich auch schon ein Stichwort da, aber letztlich, also ich habe zum Beispiel mit den Kollegen von der Glücksspielsuchtberatung immer zu tun und das ist ganz klar, jeder, der glücksspielsüchtig ist, hat auch Schulden.
Wen trifft es denn hauptsächlich? Kann man das eingrenzen? Ist das ein bestimmter Menschenkreis?
Naja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, das einzugrenzen, weil es uns alle ja betrifft. Ne? Also wir hatten ja gesagt, 6 Millionen von uns, wo wir gerade so nett miteinander plaudern, sind tatsächlich überschuldet. 80% haben Schulden, dann gibt es halt noch diesen Graubereich. Was aus meiner Erfahrung würde ich sagen, also wie gesagt, es trifft alle, aber gerade in dieser Phase im Leben, wo alles gleichzeitig passiert, da ist, glaube ich, ein Buckel. Also das geben auch die Zahlen her. Also ich gründe eine Familie, ich wechsle meinen Job, ich kriege vielleicht auch die ersten Krankheiten, ich muss mich um die Ausbildung der Kinder kümmern. Vielleicht habe ich dann auch Eltern, um die ich mich dann kümmern muss. Also gerade in dieser Phase des Lebens, da passiert dann häufiger auch, dass ich eben in eine Überschuldung geraten kann.
Manche Schulden nehmen wir ja auf, um in eine hoffentlich wirtschaftlich bessere Zukunft zu investieren. Also zum Beispiel die Hypothek auf ein Haus oder ein Studienkredit hatten Sie auch schon angesprochen. Gibt es gute und schlechte Schulden? Kann man sagen, das ist okay, das aber nicht?
Man kann vielleicht sagen, es gibt also Schulden mit guten Absichten, die ich dann so, sagen wir mal mit dem, was Sie gesagt haben, also als Investition beabsichtige. Was natürlich trotzdem auch da passieren kann, ist, dass diese Krisen, also die Auslöser, Arbeitslosigkeit, Erkrankung passieren und dann kann sich das vielleicht ändern. Dann waren das vielleicht Schulden mit guten Absichten, die einem dann aber trotzdem auf die Füße fallen und man sich darum kümmern muss. Also ganz klar ist eben, es ist super verbreitet.
Super verbreitet ist auch dieses Einkaufsmodell jetzt kaufen, später bezahlen. Das bieten ja sehr viele Finanzdienstleister an. Warum ist das so ein gefährliches Geschäftsmodell für die Nutzer?
Naja, also ich sag mal, das kann auch sicherlich verantwortungsvoll verwendet werden von den Nutzern. Aber was natürlich ein Unterschied ist zu einem, ich sag jetzt mal, normalen Konsumentenkredit, wo ich in eine Bankfiliale muss, wo ich dann vielleicht auch eine Beratung habe, ist, dass die Schwelle sehr gesenkt ist. Ich kann das ja, alles ist immer nur ein Klick entfernt. Ich kann das nachts um 12 machen. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass eben die Impulskontrolle, sagen wir, dann herabgesetzt wird. Also, dass ich immer schnell, wenn ich einen Impuls habe, das dann eben auch kaufen kann. Das ist die eine Seite, warum das aus unserer Sicht problematisch ist. Die andere Seite ist, dass man leicht den Überblick verliert. So erzählen das uns auch immer die Ratsuchenden, wenn die ganz viele verschiedene Schulden haben bei Buy Now, Pay Later Anbietern. Und dann kommt das Problem, wenn ich tatsächlich diese Sachen auch nicht mehr zahlen kann. Und jede einzelne kleine Sache wird ans Inkasso gegeben, dann explodieren die Kosten da, weil jedes Mal bei jeder einzelnen Sache dann eben die entsprechenden Gebühren draufkommen.
Wahrscheinlich ist es ganz normal, dass viele Menschen dann erstmal selbst versuchen, aus ihren Schulden wieder herauszukommen und sich dabei dann noch weiter verschulden, indem sie zum Beispiel Kredite aufnehmen oder sich Geld bei Freunden leihen. Ist keine gute Idee, ne?
Also da würde ich auch schon immer sagen, kommt drauf an.
Okay. Worauf? Auf die Summe oder worauf?
Naja, ich würde immer sagen, es kommt auf die Gesamtsituation an. Ich als Profi würde natürlich versuchen, mit den Ratsuchenden die gesamte Situation aufzuarbeiten. Wie ist es dazu gekommen? Was sind die Wege, wie ich aus den Schulden rauskommen kann? Und dann muss man eben einen Plan fassen und den dann auch umsetzen. Und es ist vielleicht ein großer Unterschied schon, ob ich nochmal eine Umschuldung mache und mir nochmal frisches Geld leihe. Wenn ich das mir von einer Bank leihe und es geht schief, ist es nicht schön. Aber es gibt schon Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Wenn ich mir das in der Familie leihe und es geht schief, dann habe ich natürlich noch ganz andere Schwierigkeiten. Dann geht es um Emotionen.
Wann sollte man also zu Ihnen kommen, um sich von Ihnen, vom Profi helfen zu lassen?
Na, ich würde sagen immer. Also der Vorteil von seriöser Schuldnerberatung ist, dass sie öffentlich finanziert ist, damit kostenlos und damit kann der Gang gar nicht schaden.
Aber es gibt auch Schuldnerberatungen, die kosten. Da habe ich mich auch sehr gewundert, weil das ja eigentlich absurd ist. Woran liegt das? Wer ist das?
Also es fällt mir natürlich schwer, über Kollegen zu sprechen, die ich jetzt so auch nicht kenne. Ich komme von der Arbeiterwohlfahrt. Die wohlfahrtlich geführten Schuldnerberatungsstellen sind in der Regel kostenlos oder sind alle kostenlos. Ich glaube, das kann man so sagen. Und das liegt auch daran, dass wir eben öffentlich finanziert sind. Und deswegen müssen wir auch mit den Ratsuchenden kein Geld verdienen. Wenn ich ein privater Anbieter bin und keine öffentliche Förderung habe, dann muss ich halt irgendwie Geld verdienen. Und das ist natürlich die Quadratur des Kreises, wenn ich mit überschuldeten Ratsuchenden Geld verdienen muss.
Wie funktioniert Ihre Schuldenberatung? Wie gehen Sie vor?
Grob gesagt kann man das in zwei Bereiche gliedern. Es gibt einmal einen Anstoß, warum die Leute zu uns kommen. Das hat irgendwie mit Geld zu tun. Das ist irgendeine Krise, zum Beispiel das Konto ist gepfändet. Oder ich muss daran denken, eine ältere Dame, ist der Mann verstorben und ihr Konto war im Minus. Und das war für sie der Anstoß, dann zu einer Schuldnerberatung zu kommen. Es gibt auch andere. Ich muss daran denken, jemand ist zu mir gekommen, der hatte schon eine Räumung von seiner Wohnung terminiert und ist erst dann in eine Beratungsstelle gekommen. Ich will damit sagen, es gibt sehr viele Gründe. Alles Mögliche hat mit Geld zu tun in unserer Gesellschaft, warum die Leute zu uns kommen. Und in dieser ersten Phase muss man sich natürlich darum kümmern. Und das sind also, wie gesagt, sehr unterschiedliche Dinge. Und dann gibt es eine zweite Phase, die nennen wir die Schuldenregulierung. Und da geht es eben um die große Frage, was mache ich denn mit meinem Schuldenberg?
Das sind natürlich Fragen, die wir später noch klären werden. Stichwort Pfändungsschutzkonto, Stichwort Privatinsolvenz. Sie empfehlen auch, das wollte ich jetzt nochmal vorwegnehmen, eine Schufa-Auskunft einzuholen. Das darf man einmal im Jahr. Warum ist das nützlich?
Erstmal, es ist wichtig, das zu wissen, dass man einmal im Jahr sich eine kostenlose Selbstauskunft besorgen kann. Wichtig ist es deswegen, weil die Schufa natürlich eine gewisse Macht hat. Andere Datensammler, Auskunftteilen sicherlich auch, aber die Schufa ist nun mal die größte und die wichtigste. Und dann ist es ja wichtig, auch mal zu überprüfen, was da drin steht. Es soll auch vorkommen, dass Schufa-Auskünfte fehlerhaft sind, nicht so gut gepflegt werden. Dann hat man da einen Ansatzpunkt, um das korrigieren zu lassen. Also ich glaube, das ist schon hilfreich zu wissen, was die Schufa übereingespeichert hat.
Da geht es um die Kreditwürdigkeit einer einzelnen Person. Ja, nur weil man sich beraten lässt, ist man seine Schulden natürlich nicht von heute auf morgen los. Aber eine Privatinsolvenz kann zum Beispiel ein Weg in ein schuldenfreies Leben sein. Darüber sprechen wir später in diesem Ratgeber. Gleich hören wir erstmal in Gespräche rein, die Thomas Bode heute Vormittag mit Hörerinnen und Hörern von NDR 1 Niedersachsen geführt hat. Der Ratgeber am Mittwochabend. Rund 6 Millionen Menschen in Deutschland gelten als überschuldet. Das heißt, sie können ihre Kredite nicht mehr abbezahlen. Aber es gibt Wege raus aus den Schulden. Und darüber hat Thomas Bode von der AWO in Göttingen am Vormittag mit Hörerinnen und Hörern von NDR 1 Niedersachsen gesprochen. Wir haben einen anonymen Anrufer mit einer Frage an Herrn Bode von der AWO. Und jetzt können Sie gerne Ihre Frage stellen.
Also folgendes ist der Fall, Herr Bode. Ich bin Rentner, Frührentner und bekomme eine relativ gute Rente. Dennoch komme ich mit der Rente nicht zurecht, denn ich habe auch Versicherungen laufen, Hausrat, Haftpflicht. Die Miete beträgt 536 Euro warm. Ja, und die Einkäufe, die sind so teuer geworden. Nun habe ich ein Dispo von 4.000. Der ist nahezu die letzten 3 Jahre ausgeschöpft und die Hamburger Sparkasse bietet mir immer wieder einen Kredit an, den ich aber nicht annehmen möchte, dann geht das Schlamassel ja erst richtig los. Ich möchte gerne von mein Konto wieder auf Null gebracht haben. Darum geht es. Das war jetzt der Grund meines Anrufes.
Okay, also dann schon mal vielen Dank dafür, dass Sie das so erzählen. Ich glaube, Sie sind wirklich auch wieder in einer sehr schwierigen Situation. Das ist gerade, ja, geht's vielen Menschen so, dass die Preise so steigen, dass einfach das Geld da nicht mehr reicht. Ihre Idee mit einer Umschuldung ist es ja, den Dispo umschulden vielleicht in einen Kredit von der Sparkasse. Kann gar nicht so schlecht sein. Der Unterschied ist ja, der Dispo ist teurer, als ein Konsumentenkredit wäre. Da können Sie dann möglicherweise ein bisschen was sparen, weil Sie einfach diese Zinsen, die Sie im Dispo zahlen, die sehr hoch sind, dann reduzieren können. Ob das reicht, damit Sie insgesamt mit Ihrem Geld auskommen, wäre halt die nächste Frage. Und da würde ich schon empfehlen, nutzen Sie, dass es kostenlose Schuldnerberatungsstellen gibt. Gehen Sie dahin und machen Sie vielleicht mit denen mal Haushaltsplanung. Machen Sie wahrscheinlich selbst schon sehr akribisch, aber vielleicht haben ja die Experten von der Schuldnerberatung doch noch den einen oder anderen Tipp, wo man da vielleicht noch ein bisschen was sparen könnte.
Da kommen meine Medikamente dazu und so kommt eins zum anderen, plus meine Versicherung.
Ja, also ich verstehe, dass es sicherlich sehr schwierig ist, mit dem Geld auszukommen. Es wird schwierig bleiben, befürchte ich, aber trotzdem nochmal der Rat, die Experten von der Schuldnerberatung machen das vielleicht einmal nochmal so richtig akribisch mit Ihnen und vielleicht fällt denen noch was ein.
Also der Tipp von Herrn Bode ist, vielleicht über einen Kredit doch tatsächlich nachzudenken, weil die Kreditzinsen günstiger sind als die Dispozinsen und das vielleicht zusammen mit einer kostenlosen Schuldnerberatung zu machen. Das würde ich Ihnen jetzt einfach mal so ans Herz legen.
Ja, danke erstmal.
Okay, tschüss. Ja,
tschüss.
Stefan Krinke ist bei uns am Telefon und ja, möchte sich mal für die Schuldnerberatung aussprechen, denn Sie haben da gute Erfahrungen gemacht. Herr Krinke, was denn für welche?
Meine positive Erfahrung mit der Schuldnerberatung ist da, man wird von den Leuten, die dort arbeiten, schon gleich professionell empfangen. Die Angst wird einem genommen, man hat ja ein unbekanntes Land, was man sozusagen betritt, weil man sich ja mit seinen Schulden äußert und auch nach außen hergibt. Und da wurde mir die Angst also direkt genommen und es wurden alle Möglichkeiten aufgewiesen, die man machen kann und halt eben, dass auch eigentlich alles wieder gut wird. So wurde man also behandelt dann.
Das heißt, Sie sind heute schuldenfrei?
Ich bin Gott sei Dank schuldenfrei, ja.
Oh, das ist ja schön. Was soll Herr Bode denn Ihnen jetzt noch raten, Herr Krinke? Bei Ihnen ist ja alles super gelaufen.
Ja, ich wollte eigentlich den Rat dann lieber an die Hörer weitergeben, dass man sich ruhig dazu entschließt, auch dahin zu gehen. Ne, weil das, wie gesagt, eine gute Sache ist und alleine schafft man das meistens nicht.
Also ja, vielen Dank für Ihren Appell. Also ich finde das ganz toll, dass Sie sich auch nochmal melden. Und ja, tatsächlich ist es so, dass von den 6 Millionen Überschuldeten, die es gibt im Land, nur ungefähr 10%, also so 600.000, das schaffen, den Weg in Beratungsstellen zu finden. Also den Appell, den Sie da gerade geleistet haben, der könnte jetzt vielleicht bei den anderen 90% was auslösen. Und so wie Sie Ihre Erfahrung gemacht haben, schaden kann es nicht und helfen tut's hoffentlich bei vielen.
Auf jeden Fall, also kann ich nur empfehlen.
Dankeschön, Herr Krenke, und danke, dass Sie nochmal angerufen haben.
Alles klar, gerne.
Alles Gute weiterhin, ne? Jo, tschüss.
Danke, ebenso, tschüss.
Soweit der Rat von Schuldnerberater Thomas Bode von der AWO. Wir sprechen gleich weiter über das Thema Raus aus den Schulden hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen. Dann geht es auch um das Pfändungsschutzkonto und die Privatinsolvenz.
NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
Raus aus den Schulden, das ist unser erstes Ratgeberthema im neuen Jahr. Der Weg ist oft lang und sicher nicht immer einfach, aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Davon ist unser Gast, der leitende Schuldnerberater von der AWO in Göttingen, Thomas Bode, überzeugt. Ich bin Julia Vogt, freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben und wünsche Ihnen schönen guten Abend. Herr Bode, die Mieten sind extrem hoch, Energiekosten und Lebensmittelpreise sind gestiegen. Aber das sind Dinge, die brauchen wir zum Leben. Auch hochverschuldeten Menschen wird dieser Grundbedarf zugestanden. Und da hilft es, ein Pfändungsschutzkonto einzurichten. Was genau ist das und wie funktioniert das?
Also ein Pfändungsschutzkonto ist tatsächlich sehr wichtig, darüber Bescheid zu wissen, dass es das gibt. Weil, wenn man also Zwangsmaßnahmen über sich ergehen lassen muss, ist eine Kontopfändung eine mögliche Zwangsmaßnahme, die ein Gläubiger machen kann. Und davon gibt es 300.000 bis 400.000 pro Monat im Land. Das heißt, es passiert andauernd. Und das große Problem ist, wenn ich eine Kontopfändung habe und ein normales Konto habe, dann ist dieses Konto komplett blockiert. Ich kriege also wirklich keinen Cent mehr raus, auch nicht das Existenzminimum. Also mein ganzes Geld ist quasi rettungslos verloren, wenn ich das nicht weiß, dass ich ein Pfändungsschutzkonto einrichten kann. Ich gehe zur Bank, sagt der Bank, mach mir ein Pfändungsschutzkonto, dann muss sie das tun. Und dann sind bestimmte Geldeingänge zumindest in dem Sinne geschützt, dass man sie auch wieder rauskriegt bis zu bestimmten Höhen. Da gibt es einen Automatismus, dass ein automatischer Freibetrag eingerichtet wird. Dann wird es komplizierter, wenn man mehr als diesen Freibetrag bekommt.
Und das kann das Girokonto sein, das ganz normale, das ich habe, oder ist das ein neues Konto, das ich da einrichte?
Na, ich sage immer so, das wird einfach verwandelt. Also das normale Girokonto verwandelt sich in ein Pfändungsschutzkonto. Es bleibt dieselbe Kontonummer, es bleibt im Prinzip dasselbe Konto. Man kann auch schon prophylaktisch sein normales Konto in ein Pfändungsschutzkonto umwandeln. Und dann ja, hat es letztlich in dem Sinne gar keine weiteren Folgen. Erst dann, wenn eine Pfändung eingeht, wird dann quasi dieser Schutzmechanismus aktiviert.
Ja, aber oft ist das Girokonto, das ganz normale, ja schon tief in den Miesen. Das geht dann trotzdem mit dem Pfändungsschutz?
Tatsächlich, aber es ist gut, dass Sie das ansprechen. Also es wird trotzdem umgewandelt in ein Pfändungsschutzkonto. Das muss gehen, ansonsten kommt man einfach nicht an sein Geld ran. Das ist auch gesetzlich so gewollt. Jetzt kommt das Aber. Die Bank hat das Recht zu fordern, dass der Dispo zurückgeführt wird in bestimmten Raten. Ja, und da gibt es dann auch manchmal Schwierigkeiten. Vielleicht ist es dann so, dass die Bank eine höhere Rate in der Rückführung haben will, als der Ratsuchende oder der Kontoinhaber in dem Fall ja tatsächlich zahlen kann. Und dann kann man schon auch in Konflikt geraten.
Und dann können Sie als Schuldnerberater wieder vermittelnd helfen.
Das ist unser Job, genau. Wir versuchen dann die Wogen zu glätten. Das gelingt manchmal, aber manchmal ist es auch tatsächlich dann wirklich ein großer Konflikt.
Mhm. Mithilfe einer Privatinsolvenz kann man nach 3 Jahren schuldenfrei sein. Für wen kommt denn das in Frage, diesen Weg zu gehen?
Wichtig ist, es ist eine individuelle Entscheidung. Das kann sich jeder selbst überlegen, ob er oder sie in die Privatinsolvenz gehen möchte. Und es funktioniert gut. Und für wen es in Frage kommt, ist natürlich erstmal grundsätzlich für alle überschuldeten Menschen. 6 Millionen gibt es davon, also kommt es für sehr viele Menschen in Frage.
Gibt es auch Nachteile?
Also der größte Nachteil ist aus meiner Sicht, dass man sich den Zeitpunkt gut überlegen muss. Man kann das nicht alle Nase lang machen. Es gibt Sperrfristen. 11 Jahre später könnte man sich nochmal überlegen, in ein solches Verfahren zu gehen. Und ich sage mal so, zum Beispiel, wenn man eine Suchterkrankung hatte, dann ist es ja vielleicht auch wichtig, den Zeitpunkt zu finden, wo man eben aus der Sucht raus ist, damit man den Cut machen kann. Ansonsten, wenn man irgendwie einen Suchtschub später wieder kriegt, Kontrollverlust hat, wieder finanzielle Folgen davon produziert, dann ist man halt wieder verschuldet.
Also diese Sperrfrist von 11 Jahren, die ist eingerichtet worden, damit man nicht von einer Privatinsolvenz in die nächste geht und beliebig viel Geld ausgibt und letztlich immer schuldenfrei ist.
Das mag sein, dass das ein Hintergrund von dieser Sperrfrist ist. Also die gab es schon immer. Früher war es 10 Jahre, jetzt ist es 11 Jahre. Aber das Verfahren war früher auch länger. Jetzt ist es ja nur noch 3 Jahre lang.
Ja. Wenn ich in so einer Privatinsolvenz bin, habe ich dann 3 Jahre lang wirklich nur das Nötigste? Oder darf ich mir auch einen kleinen Luxus leisten, wie Essen gehen, Kino, Konzert, Urlaub, sowas?
Tatsächlich ändert sich das finanzielle Leben von den Menschen vor der Verbraucherinsolvenz oder in der Verbraucherinsolvenz in der Regel nicht. Warum? Weil die Leute schon vorher mit Zwangsmaßnahmen, zum Beispiel Kontofändung oder Lohnfändung, umgehen müssen. Und so ist das auch im Verbraucherinsolvenzverfahren. Der fändbare Teil der Einkünfte wird abgezwackt, an die Gläubiger verteilt. Man hat nur die unfändbaren Teile seiner Einkünfte und mit denen kann man machen, was man will. Man kann in Urlaub fahren, man könnte auch in die Spielhalle gehen, würde ich natürlich niemandem empfehlen. Essen gehen kann man mit Sicherheit. Also man ist da schon komplett frei in seinem Leben.
Was ist mit teuren Anschaffungen, die man vorher getan hat, wegen derer man sich vielleicht sogar verschuldet hat? Also neue Küche, Auto, Sofagarnitur, muss sowas vorher verkauft werden? Muss das zu Geld gemacht werden?
Also erstmal wäre dann die Frage, ist es vielleicht als Sicherheit bei dem Kredit hinterlegt? Autofinanzierung ist ja klassischerweise so, dass solange man nicht den Kredit komplett bezahlt hat, eben der Bank gehört oder dem Autofinanzierer gehört, dann wird das natürlich verwertet. Bei anderen Dingen ist es so, dass die normale Lebensführung, also die normale Habe, nicht verwertet wird. Ausnahmen sind dann Luxusgegenstände und dann kann ich aus meiner Praxis berichten, ich mache das seit über 15 Jahren und ich habe mit Sicherheit keine 15 Pfändungen, Sachpfändungen erlebt. Wenn, dann sind das wirklich Dinge wie Gold. Also ich kann mich an Goldschmuck erinnern, ich kann mich an eine Geige erinnern, an eine Gitarrensammlung kann ich mich erinnern. Also dieserlei Dinge. Normale Habe wird nicht eingesackt.
Aber Sammlungen schon, ja? Also Sammlungen, die können ja durchaus teuer werden, ne?
Ja, genau.
Bin ich denn nach dem Verfahren Privatinsolvenz wirklich ja quasi ein neuer Mensch oder haftet mir das ein Leben lang an, sodass ich also nie mehr einen Kredit bekomme?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man Kredite noch bekommen kann. Das haftet mir auch in dem Sinne jedenfalls nicht ein Leben lang an. Tatsächlich kenne ich auch genug Leute, die im Verfahren schon neue Kredite bekommen haben. Aber das hat natürlich immer zwei Seiten. Der eine ist, der den Kreditvertrag dann eingeht und der andere ist der Kreditgeber. Und ja, also es ist natürlich nicht so einfach, wenn man im Verbraucherinsolvenzverfahren ist, im Privatinsolvenzverfahren ist, einen Kredit zu bekommen. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Handyvertrag abschließe, der über 2 Jahre geht, dann ist das ja letztlich nichts anderes als ein Kreditvertrag und solche Verträge kriege ich auch im Verfahren. Vielleicht ist an der Stelle nochmal wichtig, was macht die Schufa, wie lange speichert die Schufa diese Information, dass ich im Verbraucherinsolvenzverfahren bin. Und die Schufa speichert die Information, dass ich meine Restschuldbefreiung, so heißt das, am Ende bekommen habe, 6 Monate. Danach ist es nicht mehr in der Schufa zu sehen und dann weiß es letztlich niemand mehr, dem ich es nicht erzähle.
Besser als sich zu verschulden ist natürlich gut zu wirtschaften. Stichwort Vorsorge, so ein bisschen Geld auf der hohen Kante zu haben. Das war früher ja ganz üblich bei unseren Großeltern. Ist das immer noch ein guter Rat? Ist das überhaupt noch modern? Macht das noch jemand?
Also da muss ich natürlich schon sagen, die Leute, die zu uns kommen, bei denen ist dann in der Regel nicht mehr viel zu holen. Wenn die sich Puffer angelegt hatten, wenn es denen gelungen ist, sich Puffer anzulegen, ja, dann sind die einfach aufgebraucht. Das wird schon vorher verwertet. Grundsätzlich halte ich das natürlich immer für einen guten Rat. Klar, es ist super, wenn man sich Puffer aufbauen kann, ist natürlich schwierig. In der Eingangsmoderation hatten sie es ja auch erzählt, alles ist teurer geworden. Das schleichende Gift der Inflation ist auch nicht zu Ende. Alles wird immer noch teurer, die Mieten werden teurer, die Energiepreise werden teuer. Und wer es da wirklich noch schafft, was zur Seite zu legen, ja, klar, ist das eine gute Idee.
Es verschulden sich gerade viele junge Menschen. Können wir vielleicht auch mit Geld nicht mehr richtig umgehen?
Die Frage ist dann, was ist richtiger Umgang so, ne? Also wir würden ja schon unterscheiden, die Gründe, warum die Menschen in eine Überschuldung geraten, ist ja eher nicht, dass sie nicht mit Geld umgehen können, also dass sie vielleicht verschwenderisch leben, sondern dass es krisenhafte Lebensereignisse gibt, also Arbeitslosigkeit, Erkrankung, Trennung, Tod, solcherlei Dinge. Mhm. Und das gilt auch für die jungen Menschen, würde ich sagen.
Und weil wir bei den jungen Menschen sind, viele wollen natürlich auch, ja, Geld aufbauen, um sich dann etwas leisten zu können. Aber nicht jeder Finanztipp, der sich so auf Social-Media-Kanälen findet, ist ein guter, oder?
Ja, also da würde ich auch zu Vorsicht raten. Ich denke, dass viele Dinge schon auch ein bisschen komplexer sind, als man das vielleicht in Social Media in diesen relativ kurzen Clips ausdrücken kann. Und wenn man also über Geldanlagen nachdenkt, dann würde ich schon empfehlen, Zeit zu investieren und unterschiedliche Informationen sich einzuholen, bevor man da was abschließt.
Danke. Thomas Bode, wir hören gleich nochmal Auszüge von Gesprächen, die Sie heute Vormittag mit unseren Hörerinnen und Hörern geführt haben, hier im Ratgeber Raus aus den Schulden bei NDR 1 Niedersachsen. Schulden machen Stress. Nicht ohne Grund sprechen wir von einem Schuldenberg, der auf einem lastet. Überschuldete Menschen sind häufig besorgt, zerstreut oder aufgebracht und können sich schlechter konzentrieren. Außerdem isolieren sie sich immer mehr und neigen dazu, ihr geselliges Leben zu vernachlässigen. Deshalb ist es gut, nach einem Weg aus den Schulden zu suchen. Der Schuldnerberater Thomas Bode war am Vormittag hier bei NDR 1 Niedersachsen am Telefon. Wir haben eine Anruferin. Die ist in Privatinsolvenz. Das läuft auch sehr gut, habe ich gehört von Ihnen. Aber Sie haben trotzdem eine Frage an Herrn Bode, ne?
Ja, genau. Und zwar ist es so, dass meine Gläubiger bis jetzt dem Gericht nicht mehr irgendwas fordern. Mhm. Und meine Frage ist, also die Insolvenz läuft 3 Jahre, 1 Jahr habe ich hinter mir. Und ob das Gericht auch beschließen kann, dass meine Insolvenz vorab schon erledigt wird?
Das ist eine sehr spannende Frage. Und zwar ist dann wesentlich, ob bei Ihnen schon ein bestimmter Termin passiert ist im Insolvenzverfahren, nämlich der Feststellungstermin. Kennen Sie das Wort? Haben Sie vielleicht ein Schriftstück schon vom Insolvenzverwalter bekommen, wo das drinsteht?
Nein.
Dann würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie noch auf den Insolvenzverwalter einmal zu, weil wenn tatsächlich niemand der Gläubiger anmeldet, dann kann das Verfahren auch geschlossen werden. Was ein Thema dann ist, sind die Kosten, die bis dahin angefallen sind. Da müssen Sie dann nochmal mit dem Gericht darüber reden. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen gelaufen ist. Da müssten Sie möglicherweise die Kosten erst begleichen und dann ist das Verfahren aber auch beendet.
Ah ja, das ist jetzt die Wohlverhaltensphase, ne?
Ah, okay. Das spricht dafür, dass dieser Feststellungstermin schon war, dass tatsächlich niemand angemeldet hat von Ihren Gläubigern und dass Sie dann, wenn Sie die Kosten bereinigen können, dass das Verfahren dann auch schon geschlossen wird.
Das könnte möglich sein.
Ja.
Weil ich warte jetzt seit Oktober ganz heiß drauf, eine Antwort zu kriegen vom Gericht und da passiert aber noch nichts.
Ne? Wieso, was haben Sie beim Gericht gefragt?
Mein Insolvenzverwalter hat vor Oktober letzten Jahres ans Gericht einen Abschlussbericht geschickt. Mhm. Und die haben mir dann gesagt, das Gericht muss nochmal an die Gläubiger selber rantreten, um zu wissen, ob da jetzt wirklich keine Forderung mehr kommt. Und dann kriege ich von meinem Insolvenzverwalter, dann wenn sich das Gericht gemeldet hat, einen Brief darüber, wie das weiterverfahren wird.
Ja, aber dann sind Sie schon gut in Kontakt mit Ihrem Insolvenzverwalter, das ist richtig. Vielleicht, wenn es da noch ein paar Fragen gibt, suchen Sie sich bei Ihnen nochmal die Schuldnerberatungsstelle auf, vielleicht auch die, die Sie ins Insolvenzverfahren gebracht hat.
Ja.
Weil das sind natürlich auch die Experten da drin und die würden Sie dann auch unterstützen, falls es wirklich da noch Fragen zu klären gibt. Aber erstmal hört sich das nach einer guten Geschichte an und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie dann auch früher aus dem Verfahren rauskommen.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.
Okay.
Andreas Götz hat uns angerufen. Er ist gerade mit seinem LKW unterwegs und hat Probleme nicht mit eigenen Schulden, sondern mit fremden Schulden. Wer hat denn da Schulden gemacht, Herr Götz?
Meine Ex-Frau hat mir ihre alten Schulden aufgebrummt. Zu denen, die ich noch hatte, die ich aber hätte bewältigen können. mit meiner jetzigen Frau, aber die fressen uns immer wieder auf. Jeden Tag kommt was Neues. Eine Stromrechnung, wo sie irgendwo im Ruhrgebiet sich eine Wohnung gesucht hat und hat auf meinen Namen Strom angemeldet und. Und jedes Mal muss ich Rechenschaft ablegen, wie das läuft. Manche Dinge erlaufen sich im Sande, aber manche muss ich bezahlen.
Herr Bode, wie kommt denn der Herr Görz da raus?
Bode ist mein Name, das wissen Moin. Sie, glaube ich, schon. Ne? Moin. Und ich bin von der Schuldnerberatung. Ich habe jetzt hier ganz...
Ich kenne das. Ich war mal bei der Schuldnerberatung Caritas in Borken.
Ah, alles klar.
Wie gesagt, ich war schon in einer Insolvenz. Ah. Und durch diese Insolvenz bin ich rausgekommen.
Sehr gut.
Nachdem ich mich scheiden lassen habe, neue Lebensgefährtin. Aber durch die ganzen Umstände, dass ich auch einen neuen Job gewechselt habe, ich habe das Bundesland gewechselt, ich bin von Ruhrgebiet nach Papenburg gezogen, bin jetzt stolzer Emsländer seit fast 10 Jahren und kriege das aber nicht in den Griff.
Ja. Ja, und Sie haben ja eben gerade auch schon eine Sache erzählt, nämlich, dass Ihre Ex-Frau teilweise Dinge auf ihren Namen immer noch macht, ne? Und das, was ich gerade gehört habe. Und da muss ich sagen, da nutzt nichts, da brauchst du eine Anzeige, ne? Oder Sie müssten natürlich im Guten erstmal mit Ihrer Ex-Frau nochmal reden, das ist natürlich immer der erste Weg, aber wenn die einfach nicht aufhört, dann sind das tatsächlich Straftaten. Das habe ich manchmal in der Beratung drin auch. Das kommt immer mal wieder vor und da ist dann immer der Rat, da muss man Grenzen setzen und das geht letztlich nur über eine Anzeige bei der Polizei. Das ist Betrug.
Ja, ich habe es bis jetzt aber immer geregelt gekriegt. Bloß das Problem, dieser Aufwand. Ich habe 4-mal Stromrechnungen gekriegt, über 1.000 Euro, mit einem Geschenk von einem Tablet oder einem Laptop oder ein Handy, wo ich wirklich 3 Monate gebraucht habe, bis die das endlich geschnallt haben, da ich da nie gewohnt habe. Dann habe ich auch immer gesagt, ihr habt andere Möglichkeiten wie ich, geht beim Einwohnermeldeamt und guckt, ob ich da gemeldet war. Das hat immer so weit funktioniert. Aber es sind noch Altlasten aus unserer Ehe gekommen, weil sie halt mit mir verheiratet war und die Aussage der Ämter ist immer, tja, sie verdienen mehr Geld wie die Hartz-IV-Empfängerin. In dem Sinne, Entschuldigung, dass ich das so sage.
Ja, das verstehe ich schon, auch den Ärger darüber. Und das ist ja wirklich auch immer ein echter Akt, sich damit dann mit den Gläubigern auseinanderzusetzen und solche Sachen zu klären. Kann ich mir schon echt gut vorstellen, dass es schwierig ist. Aber es also an der Stelle trotzdem bleibt es dabei, wenn Ihre Ex-Frau noch was auf Ihren Namen macht und Sie es auch mit guten Zureden nicht ändern konnten, dann müssen Sie da, glaube ich, wirklich Ihre Grenzen setzen. Sonst fällt es Ihnen auf die Füße, auch wenn Sie ja sagen, dass Sie es immer wieder auch geregelt bekommen haben. Aber vielleicht wird es dann nicht aufhören. Also das an der Stelle und dann Ihre gesamte Situation, da würde ich dann jetzt auch tatsächlich nochmal empfehlen, dass Sie vielleicht bei sich eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchen und grundsätzlich...
Das ist ja das meine Frage, warum ich Sie was fragen wollte.
Ja?
Ich habe das gemacht und habe als Antwort bekommen, da ich schon eine Insolvenz hatte, dürfte ich keine zweite beantragen.
Jein, also es ist tatsächlich so, dass es Sperrfristen gibt, ja. Also wenn man erfolgreich durch ein Insolvenzverfahren durchgekommen ist, kann man nicht ein paar Monate später das nächste anmelden. Da gibt es Sperrfristen.
Nein, das ist jetzt fast 10 Jahre her.
Aber
das letzte war am 2012, bin ich aus der Insolvenz raus. War auch alles super und alles schick.
Ja.
Nur jetzt kommen die Sachen, die mich wieder auffressen von hinten und vorne, weil ich diese Altlasten von meiner Ex, wie gesagt, habe. Und meine Sachen, die ich jetzt habe, muss ich auch noch hinten dranhängen. Ich kann so viel arbeiten, wie ich will. Ich arbeite fast 290 Stunden im Monat, verdiene auch sehr gutes Geld. Aber Haus muss bezahlt werden, Strom muss bezahlt werden. Für meinen Sohn müssen Sachen, für meine Frau und das, die laufenden Kosten, die kommen. Ich habe 2 Haushalte in dem Sinne, einmal den Haushalt zu Hause, den Haushalt im LKW. Ich komme nur alle 14 Tage nach Hause. Das sind alles so Kosten, die erdrücken irgendwann ein.
Also kann ich gut nachvollziehen, so wie Sie das auch schildern. Und jetzt die wesentliche Information ist, wenn Sie 2012 aus dem Verfahren rausgekommen sind, sind 10 Jahre um, ist ja schon 22, wären ja schon die 10 Jahre um gewesen und dann können Sie erneut in ein Insolvenzverfahren gehen. Also die längste Sperrfrist ist dann da, 10 Jahre. Dann ist das jetzt also ein guter Zeitpunkt und gut, dass Sie heute angerufen haben, weil der Weg ist Ihnen nicht mehr verbaut. Also Sie können wieder in Insolvenzverfahren gehen.
Dann werde ich das wieder in Angriff nehmen, weil das hat mir echt sehr geholfen. Meine jetzige Frau ist auch in einer Insolvenz. Die ist fast raus. Nur Ihr Berater sagte genau das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben. Ich dürfte keine mehr machen.
Suchen Sie sich da auf jeden Fall auch nochmal diese Beratung so, ne? Also erstmal grundsätzlich ist es so, man haftet, wenn man den Vertrag unterschrieben hat und nicht, weil man verheiratet ist oder irgendwann mal verheiratet war. Also ich würde, wenn Sie bei mir in die Beratung kommen würden, was jetzt natürlich nicht geht, weil ich in Göttingen sitze, aber die Kollegen machen das bestimmt bei Ihnen auch alles sehr gut, dann müsste man sich die einzelnen Sachen nochmal angucken und vielleicht kommt man ja auch aus der einen oder anderen Sache raus, indem man da nochmal sagt, hier, ich habe das nicht unterschrieben, deswegen muss ich auch nicht für haften. Aber falls nicht, ist eben dieses Insolvenzverfahren 10 Jahre später wieder möglich.
Dann wünschen wir Ihnen viel Glück auf diesem Weg, ne? Danke, Herr Görz.
Alles Gute. Tschüss.
Für Sie auch. Tschüss. Danke, Thomas Bode, Leiter der AWO Schuldnerberatung in Göttingen, dass Sie heute bei uns waren. Danke für Ihre Tipps und dass Sie uns die Scham auch davor genommen haben, über Schulden zu sprechen, denn die geht ja oft mit Schulden einher. Danke auch für Ihr Interesse zu Hause oder unterwegs. Vielleicht konnten wir Sie animieren, den Kampf gegen den Schuldenberg aufzunehmen. Gehen Sie diesen Weg nicht allein, suchen Sie sich einen Partner bei einer Schuldenberatung, zum Beispiel bei der AWO oder auch der Diakonie oder Caritas. Informationen und Telefonnummern finden Sie im Internet oder auch in den sozialen Medien. Ich bin Julia Vogt, wünsche Ihnen jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen.